Und ich möchte gerne mit ein paar Versen aus Epheser starten. Und wir werden die Texte natürlich auch auf dem Bildschirm haben. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, hey, dann nimm sie in die Hand und schlag sie doch gerne mit auf. Und frag dich vielleicht kurz vorher nochmal, glaubst du das, dass das Wahrheit ist? Weil es macht einen riesen Unterschied, je nachdem, wie du diese Frage für dich beantwortest, wie du das Wort liest und wie du das verstehst, was du dort liest. Du gehst dann anders damit um, wenn du das Wort denn liest. Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und glaubst du, dass Gottes Wort Wahrheit ist? Und wir lesen aus Epheser 1, Paulus betet dort für die Gemeinde in Ephesus, aber das, was er sagt, gilt auch für dich, es gilt für mich und für uns als Gemeinde. Wir lesen ab Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und das Epheser 3, die Verse 20 und 21. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Aber bevor wir noch tiefer eingehen, möchte ich gern noch eben beten. Herr, dir gebührt die Ehre für alles, was du tust, für jeden neuen Tag, an dem wir morgens aufstehen. Dir gebührt die Ehre. Herr, und du hast so viel hineingelegt in uns. Du hast deinen Sohn gegeben, du hast ihn auf die Erde gesandt und heute am ersten Advent wollen wir in Erwartung von Weihnachten das jetzt schon feiern, dem Gedenken. Herr, wir müssen nicht beten, dass dein Wort doch bitte wahr werden möge. Nein, es ist schon wahr, es ist Wahrheit und das wollen wir erwarten heute Morgen, dass diese Wahrheit hineinspricht. Heiliger Geist, ich bete, dass du bei den Menschen bist, in jedem Zuhause, Herr, dass du die Herzen berührst und dass das, was ich vorbereitet habe, dass es in deiner Hand liegt, dass es dein Wort ist, was, ja, dass du mich als Werkzeug benutzt und dass es zu den Menschen geht. Ich möchte dir Ehre geben, Herr. Amen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Barack Obama. Barack Obama, der 44. Präsident der USA. Und es zeigt ihn an dem Tag, als er den Friedensnobelpreis in Empfang genommen hat. Die Entscheidung, dass Obama damals den Friedensnobelpreis bekommen sollte, das war zu der Zeit 2009 sehr umstritten, was weniger mit seiner Politik zu tun hatte, und auf die will ich auch überhaupt nicht eingehen heute, sondern vielmehr damit, dass er den Preis nur wenige Monate nach seiner Ernennung zum Präsidenten bekam. Und zwar eigentlich für nichts. Normalerweise bekommt man den Friedensnobelpreis, nachdem man irgendwas Großartiges für den Frieden der Welt getan hat. Obama jedoch hatte noch gar nicht viel gemacht. Er hatte viel versprochen und das Komitee hat damals entschieden, ihm den Friedensnobelpreis auf die Taten hinzuverleihen, die er noch tun würde. Auf das Potenzial hin, das sie in ihm sahen. Auf die Hoffnung hin, dass er sich dessen würdig erweisen würde. Spannend, oder? Potenzial. Etwas, das noch kommen könnte. Ein Versprechen, eine Möglichkeit, noch keine tatsächliche Gegebenheit. Potenzial. Gott hat Dinge in dich hineingelegt, die deine Augen noch nicht gesehen haben und von denen nicht einmal deine Eltern etwas wissen. Wir nutzen das Wort nicht ständig in unserem Sprachgebrauch, aber doch immer wieder mal, wenn wir sagen, ja, jemand hat Potenzial oder ja, das hat doch Potenzial. Aber wenn man dann mal nachhakt und fragt, ja, Potenzial, wozu denn? Oder für was denn genau? Erntet man meistens eher ein Stirnrunzeln. Potenzial ist doch eher etwas Abstraktes. Witzig ist, dass besonders junge Menschen eigentlich ganz gerne hören, dass sie Potenzial haben, während diese Freude mit den Jahren dann irgendwie abzuflachen scheint. Weil Leute dann sagen, Potenzial, das ist mir zu abstrakt. Was bringt mir Potenzial? Potenzial bezahlt mir keine Rechnung, es steckt mir keinen Ring an den Finger. Was soll ich damit? Das resultiert aber leider häufig auch darin, dass diese Menschen sich dann weniger nach Neuem ausstrecken. Bei mir ist es so gemischt. Eigentlich höre ich sehr gerne, wenn Leute Potenzial in mir sehen und mich ermutigen, mich danach auszustrecken. Letztens meinte aber jemand zu mir, Mann, du hast das Potenzial zu einer richtig guten Ehefrau. Danke. Okay. Und wo ist bitte der gute Mann dazu? Anderes Thema. Wir alle kennen Menschen, die unserer Meinung nach ihr Potenzial nicht nutzen. Ich hatte zum Beispiel einen Schulkameraden in der Oberstufe, der richtig pfiffig war. Der hatte richtig was auf dem Kasten. Der kam aus einer guten Familie. Und eigentlich stimmte alles. Wenn die Lehrer ihn was gefragt haben, war er immer da. Aber er hat nie seine Hausaufgaben gemacht. Und er hat Klausuren häufig verhauen, weil er einfach auf die Art der Fragen nicht vorbereitet war. Und am Ende hat er die Schule abgebrochen und ist ohne Abitur abgegangen. Und ich keine Ahnung, wo er jetzt steht. Ich hoffe, er hat die Kurve noch gekriegt. Aber ich habe damals schon gedacht, Mann, du verschwendest dein Potenzial. Oder Lottogewinner. Die Stories haben wir alle schon mal gehört. Menschen, die Millionen im Lotto gewinnen. Und ein Jahr, zwei Jahre später mehr pleite sind als jemals zuvor. Die ihr Leben vor die Wand gefahren haben, deren Ehe zerrüttet ist. Und du fragst dich, warum? Du hattest doch diese Riesenmöglichkeiten, dieses Riesenpotenzial. Wir alle kennen aber auch Menschen, die scheinbar nicht so viel mitbekommen haben. Die scheinbar kein Potenzial haben, zumindest von außen gesehen, und die uns dann überraschen. Eines meiner Lieblingsbeispiele für so einen Menschen ist Thomas Edison. Edison war einer der berühmtesten Erfinder des 19. und 20. Jahrhunderts. Er hat den Plattenspieler erfunden und die Kohlefadenglühbirne mitsamt des Edison-Gewindes, das heute noch in Gebrauch ist. Außerdem hat er mit seiner Arbeit zur Übertragung von drahtlosen Signalen und den ersten Videoaufnahmen Grundstein für so vieles gelegt, was wir jetzt gerade und wir alle tagtäglich nutzen. Als Kind und Jugendlicher hätte jedoch niemand auch nur einen Penny darauf gewettet, dass Edison es mal zu irgendetwas bringt. Edison war das siebte Kind einer Familie, dessen Vater ständig wechselnde und in der Regel sehr schlecht bezahlte Jobs hatte, einer Familie, die jeden Dollar mehrmals umdrehen musste. Außerdem war Edison schon als Kind hochgradig schwerhörig. Damals ein viel größeres Problem als heute. Und nach nur wenigen Monaten Schule schickte der Lehrer Edison nach Hause und ließ die Eltern wissen, dass er ihn nicht weiter unterrichten würde, weil er ihn für beschränkt und nicht lernfähig hielt. Moderne Forscher vermuten außerdem, dass Edison ADHS hatte. Das plus die Schwerhörigkeit, keine besonders gute Ausgangssituation. Kein erkennbares Potenzial. Und trotzdem kennt jeder heute den Namen Thomas Edison. Über diese junge Frau sagte später einmal jemand, sie war immer ganz ungekünstelt und sehr nett. Ich habe sie im Jahre 1929 kennengelernt. Damals hatte sie nichts Besonderes an sich. Sie war einfach ein schlichtes, normales Mädchen. Sehr sanftmütig, voller Frohsinn. Sie hatte an allem, was passierte, ihren Spaß. Zu dieser Zeit gab es nichts, was darauf hindeutete, dass sie Loretto jemals verlassen würde. Absolut gar nichts. Wir hatten niemals gedacht, dass sie einmal so viel erreichen würde. Die Rede ist von Mutter Teresa. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen der Geschichte des letzten Jahrhunderts, der weltweit bekannter wurde. Eine letzte geniale Story. Das ist Alexander Hamilton. Der Name ist wahrscheinlich nicht so bekannt wie Mutter Teresa oder Thomas Edison, aber ich lese gerade seine Biografie und die flasht mich immer wieder. Hamilton wurde Mitte des 18. Jahrhunderts als illegitimes Kind auf irgendeiner mickrigen Insel mitten in der Karibik in arme Verhältnisse geboren. Sein Vater ließ die Familie sitzen, als Hamilton gerade einmal 10 Jahre alt war. 2 Jahre später starb seine Mutter. Als Waise schlug Hamilton sich halt gerade so durch, mehr schlecht als recht. Er hatte keine Schulbildung, kein Geld, keine Möglichkeiten, kein Potenzial. Durch verschiedene Umstände schaffte Hamilton es dann, nach Amerika zu kommen als Jugendlicher, mitten hinein in die amerikanische Revolution. Und seine ungewöhnliche Art zu denken und vor allem sein Wille, hart für das zu arbeiten, was er erreichen wollte, haben dafür gesorgt, dass er mit Anfang 20 zur rechten Hand von George Washington wurde und später zu einem der Gründungsväter der USA und dessen erster Finanzminister. Seine Gedanken zur Demokratie haben nicht nur Amerika, sondern die gesamte Welt beeinflusst und sein Kopf ziert heute die 10-Dollar-Note. Wenn man solche Stories hört, denkt man, wie kann das sein? Wie kann diese Lücke so riesig sein zwischen dem Potenzial, das scheinbar da ist, und dem, was ein Mensch dann dennoch nicht erreicht? Oder zwischen dem Potenzial, das eben nicht da ist, und dem, was ein Mensch dann trotzdem erreicht? Ich möchte heute allerdings nicht nur über menschliches Potenzial sprechen, also dein Umfeld, deine Erziehung, deine finanziellen Möglichkeiten, Schulbildung, sondern vor allem über das Potenzial Gottes in unserem Leben, das weit über das menschliche, von außen sichtbare Potenzial hinausgeht. Und wenn wir über das Potenzial Gottes in unserem Leben nachdenken, müssen wir zuallererst erkennen, es ist gewaltig. Paulus schreibt davon an die Epheser und wir haben es gerade gelesen. Ihr müsst diese wunderbare Zukunft, zu der ihr berufen seid, begreifen. Es ist die gleiche Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde. Diese Kraft steckt in euch. Unendlich viel mehr, als wir uns auch nur vorstellen können. Unendlich ist ein Faktor, der in der Mathematik nicht funktioniert. Selbst wenn das, was du betest, was du träumst, was du hoffst, was du dir vorstellen kannst, selbst wenn es so klein ist, Gott multipliziert mit unendlich. Der Faktor Gott, seine Möglichkeiten, seine Kraft sind unendlich viel größer. Glaubst du das? Glaubst du, dass das wahr ist? Wenn ja, dann ist doch die Frage, was machen wir mit diesen Möglichkeiten, mit diesem Potenzial, das Gott in uns über unserem Leben ausspricht? Gott hat gewaltige Möglichkeiten für dich und für uns als Gemeinde. Wir haben alles, du hast alles, was es braucht, um die Berufung Gottes für dein Leben zu leben. Das Potenzial ist da, die Berufung Gottes ist da. Wir kratzen so häufig nur an der Oberfläche dessen, was Gott tun kann und was möglich ist durch Gott in unserem Leben. Aber wie kommen wir zur Verwirklichung? Wie bringen wir dieses Potenzial in die Wirklichkeit? Weil ich möchte, dass es Wirklichkeit wird, für mein Leben, aber auch für die Freikristen in meiner Oldenburg. Ich wünsche mir, dass der Same, den Gott in diese Gemeinde gepflanzt hat, weil das ist Potenzial, es ist wie ein Same, der hineingelegt wurde in dich, in mich, in diese Gemeinde. Ich wünsche mir, dass er gepflanzt wird und dass er wächst und dass er aufblüht und dass er Frucht bringt für diese Stadt. Und ich glaube auch nicht, dass deine Träume für dein Leben oder dass unsere Wünsche für diese Gemeinde, dass sie zu groß sind für Gott. Dass er da steht und denkt, okay, keine Ahnung, ob wir das schaffen können. Gott kriegt auch keine Schockstarre, auch nicht angesichts dieser Gemeindekrise, in der wir gerade stecken. Und nicht angesichts der Pandemie da draußen. Gott steht da nicht und denkt, Moment mal, was macht ihr denn da? Ja, nee, zu spät, dumm gelaufen. Nein, unendlich viel mehr, als wir bitten oder begreifen können. Wie Paulus es geschrieben hat. Ich glaube, dass Gott Großes geplant hat für diese Gemeinde. Und für Oldenburg. Ich glaube, dass Gott will, dass noch so viel mehr Menschen in Oldenburg von seinem Namen hören und sein Evangelium hören und dass Menschen geheilt werden, dass Ehen wiederhergestellt werden, dass Zerbrochene heil werden, dass Beziehungen wieder zusammenkommen und noch viel mehr. Ich glaube, dass es ein verheißenes Land gibt für uns als Gemeinde. So viel mehr. Und hey, jetzt mehr als je zuvor. Aber kommt diese Verwirklichung automatisch? All die Pläne Gottes, all die Verheißungen, verwirklichen die sich einfach automatisch? Nein. Menschlich sehen wir das, aber auch in der Bibel lesen wir davon. Unsere Entscheidung, unsere Haltung, unsere Perspektive, letztendlich unser Glaube entscheidet darüber und macht den Unterschied, ob wir die Verwirklichung des Potenzials erleben oder nicht. Nun könnte man eine ganze Predigtreihe über Potenzial und Verwirklichung halten. Und ich kann heute nur an der Oberfläche kratzen und ich hoffe so sehr, dass es dich anstachelt, tiefer einzusteigen und Gott zu fragen, was für dich persönlich dran ist. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann auch, was für diese Gemeinde dran ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Stück der Geschichte Israels, bei dem ein Faktor, ein Prinzip von Potenzial und Verwirklichung deutlich wird, der, glaube ich, hineinsprechen kann in unsere Situation als Gemeinde und sicher auch in das Leben des einen oder anderen. Dabei ist die Geschichte Israels nicht nur irgendeine spannende Story, sondern ist in vielerlei Hinsicht so sehr geistliches Bild für unser Leben als Christen, dass wir auf unser Leben hier und jetzt übertragen können. Kurz zur Vorgeschichte. Israel, das Volk Israel, war in Ägypten in der Sklaverei und Gott schickt Mose, um sie zu befreien. Mose befreit die Israeliten aus der Sklaverei, er führt sie aus Ägypten in die Wüste und die Israeliten ziehen durch die Wüste, Gott tut jede Menge Wunder und dann stehen sie an der Grenze zum verheißenen Land, zu dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte als Erbe. Und überhaupt kein Problem, sie ziehen über die Grenze, sie ziehen in das Land, sie lassen sich nieder, die Sonne geht unter, Happy End. Nein. Viele kennen, ihr kennt die Geschichte und so einfach war es dann doch nicht. Denn das Volk marschiert nicht einfach durch die Wüste und in das verheißene Land, sondern bereits in der Wüste sagen sie immer wieder, in Ägypten war es, glaube ich, doch viel besser. Was weiß Mose schon, der hat überhaupt keine Ahnung. Lass uns lieber zurückgehen, Gott hat uns verlassen. Kommt das jemandem bekannt vor? Ich kenne das von mir ganz gut, dass ich doch schnell bei den Mut verliere, wenn Dinge nicht so ganz rund laufen. Und die Israeliten, sie gießen sich ein goldenes Kalb, um es anzubieten. Sie beten, sie machen allen möglichen Mist und sie vertrauen Gott nicht und erleben häufig eben nicht das, was Gott eigentlich für sie geplant hatte. Aber Gott erbarmt sich immer wieder und er tut Wunder. Aber zur Geschichte gehört auch, dass die allermeisten der Personen, die die Verheißung des Landes in Ägypten bekommen hatten, die Erfüllung dieser Verheißung eben nicht erleben. Die allermeisten der Menschen, die aus Ägypten auszogen, kommen nicht in das Land der Verheißung. Nicht, weil Gott es nicht für sie wollte, sondern weil sie wieder und wieder und wieder Gott nicht vertrauen und lieber aufgeben, als dafür zu kämpfen. Es ist kein Automatismus. Wenn Potenzial ein Same ist, dann kannst du in der Regel erstmal gar nicht sehen, was drin steckt. Du kannst dir den Samen anschauen, du kannst ihn mit anderen Samen vergleichen, du kannst die Geschichte des Samens studieren und kriegst vielleicht eine grobe Vorstellung davon, was herauskommen könnte. Aber um das Potenzial wirklich zu sehen, muss der Samen eingepflanzt sein. Kann es sein, dass es in deinem Leben Potenzial gibt, das noch nicht gepflanzt wurde? Wenn der Same nicht gepflanzt wird, werden wir die Erfüllung des Potenzials nicht erleben. Ich glaube, dass es in dieser Gemeinde unendlich viele Samen gibt, die noch nicht gepflanzt wurden, die am Verhungern sind. Gaben, Fähigkeiten, Gedanken, Ideen, Weisheit, die Gott hineingelegt hat in dich. Aber nichts davon wird sich zeigen, wenn es nicht gepflanzt wird. Es gibt einen Teil zur Verwirklichung, der an uns hängt. Etwas, das wir tun müssen, um das versprochene Land zu erreichen. Um zu erreichen, was Gott für uns bereithält. Und ich hoffe so sehr, dass du dieses Ja in deinem Herzen hast, zu sagen, ja, ich will Potenzial in meinem Leben verwirklicht sehen. Ja, ich will mich aufmachen, um das zu erkunden, was Gott für uns bereitgelegt hat. Nun hatte Gott den Israeliten das Land versprochen und wenn wir uns das Ende der Geschichte anschauen, dann klingt es auch fantastisch. Wir lesen in Josua 21, so gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte und sie eroberten es und sie ließen sich daran nieder. Und der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wie er es ihren Vorfahren geschworen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen, denn der Herr schenkte ihnen den Sieg über sie. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Friede, Freude, Eierkuchen. Das wollen wir doch alle, oder? Wir alle wollen an diesem Ort sein. Alle Verheißungen haben sich erfüllt, alles Potenzial hat sich verwirklicht. Ich möchte an diesem Ort sein. Was allerdings ein bisschen irritiert, ist vor allem ein Wort, was man schnell überliest, in der dritten Zeile. Sie eroberten es. Moment mal. Ich dachte, das Land war uns versprochen. Ich dachte, wir kommen dahin und der Grill brennt schon. Ich dachte, wir kommen dahin und Milch und Honig fließen und alles ist wunderbar und einfach und vorbereitet. Tja, so einfach ist es eben nicht. Denn wir lesen in Josua 12. Josua und das israelitische Heer hatten die Könige auf der Westseite des Jordan von Baal-Gad im Libanontal bis zum Berg Halak, der nach Seir hin liegt, besiegt. Dies ist die Liste der besiegten Könige. Der König von Jericho, der König von Ai bei Bethel, der König von Jerusalem, der König von Hebron. Ich habe das mal ein bisschen abgekürzt. Es kommen 16 Verse mit Königen. Alles in allem waren es 31 Könige. 31 Könige. Herr, du hast uns doch ein Land versprochen. Was machen diese 31 Könige hier? 31 Könige heißt 31 Königreiche, heißt 31 Armeen, heißt 31 Mal eine Schlacht zu schlagen, heißt 31 Mal den Feind zu überwinden. Herr, du hast doch versprochen. Ja, genau. Aber da sind 31 Könige. Und so oft gilt genau das auch für unser Leben. Ja, Gott möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du gesunde Beziehungen hast, dass du versorgt bist. Aber so oft stehen zwischen der Verheißung Gottes und der Verwirklichung 31 Könige, die es zu überwinden gilt. Und vielleicht sagst du jetzt, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich dachte, ich gebe mein Leben Jesus und dann wird alles leicht. Dann geht alles von selbst und er beschenkt mich und er befähigt mich und alles ist leicht und wunderbar. Ja, Gottes Plan ist, dass am Ende alles wunderbar ist. Aber der Weg dahin heißt so oft 31 Könige besiegen. Heißt, es gibt Schlachten zu schlagen. Heißt, es gibt einen Preis zu bezahlen. Heißt, dass du dich entschließen musst zu sagen, ja, ich gehe da durch. Und Jesus sagt in Johannes 12,24, wenn der Same nicht gepflanzt wird und stirbt, kann nichts daraus erwachsen. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment mal, wenn das so hart ist, dieses Versprechen, was ist dieses Potenzial dann überhaupt wert? Was soll das bitte für ein Geschenk sein? Gott hat nie versprochen, dass uns alles in den Schoß fallen würde. Gott hat nie versprochen, dass er uns Schwierigkeiten erspart. Aber wenn du Gott vertraust, hast du das Versprechen, dass du jeden dieser 31 Könige besiegen wirst. Du hast das Versprechen, dass du als Sieger vom Platz gehen wirst. Und du hast das Versprechen, dass Gott gegen jeden einzelnen König mit dir sein wird. So wie er es bei den Israeliten war. Angefangen beim König von Jericho, wo er die Stadtmauer einstürzen ließ. Und auch in den anderen Schlachten. Gott hat immer wieder übernatürlich eingegriffen, die sie zu kämpfen hatten. Aber hey, er hat ihnen den Kampf nicht erspart. Und ich glaube, dass es ein Wort Gottes ist für uns als Gemeinde. Und vielleicht ganz persönlich auch für dich, für dein Leben, für Dinge in deinem Leben, wo du dir schon so lange wünschst, dass sich endlich etwas ändert. Wo du diesen Traum hast und du ihn sehen willst. Wo du dir wünschst, dass Beziehung heil wird. Wo du einen neuen Job brauchst. Wo du als Single dir wünscht, nicht mehr allein zu sein. Aber es gehört auch dazu zu sagen, okay, ich bin bereit aufzustehen und in diese Schlacht zu ziehen, anstatt passiv meinen Stuhl warm zu halten und darauf zu warten, dass das, was ich mir wünsche, ganz von alleine wahr wird. Und der gepflanzte Same ist ja nicht verloren. Der Bauer hält ja keine Beerdigung für die Saat, die er pflanzt. Nein, er erwartet, dass er Frucht sehen wird. Der Same geht nicht in den Boden, um zu sterben, sondern um Frucht zu bringen, um sich zu vermehren. Aber dafür muss der Bauer rausgehen. Er muss den Boden pflügen, er muss investieren und dann muss er den Samen loslassen, Gott vertrauen und warten. Der Same kann nicht wachsen, wenn wir ihn in der Hand behalten und verstecken, vielleicht beschützen wollen, wenn wir sagen, es ist meine Zeit, es ist mein Geld, es ist meine Karriere, vielleicht es sind meine Kinder, dann wird der Same ersticken. Gott hat gesagt, bau mein Haus, dann baue ich dein Haus. Baust du an Gottes Haus, an seinem Reich, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, an seiner Gemeinde? Fragst du Gott nach seinem Willen für dein Leben? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen, steht in Matthäus 6, 33. Dann wird Gott dir zeigen, dass er treu ist und dass er durchbricht, aber setz deine Priorität zuerst auf Gottes Reich. Und das ist so stark, weil wir wissen dürfen in allen Herausforderungen, dass Gott stärker ist und dass er mit uns ist. Dass er schon beschlossen hat, dass wir am Ziel ankommen, wenn wir nur an ihm festhalten. Aber das kommt nicht von allein. Und es kommt nicht sofort. Wir leben in einer Zeit der sofortigen Bestätigung. Wir alle wollen Overnight Express. Wir alle wollen Ergebnisse sehen, besser gestern als heute. Wer spart denn noch, um sich einen Fernseher zu kaufen, wenn er ihn sofort haben kann? Dann nehmen wir halt Schulden auf. Wir melden uns im Januar im Fitnessstudio an und wenn wir bis Ende des Monats noch keine Ergebnisse gesehen haben, dann sind die Maschinen defekt oder das Trainingsprogramm ist doof. Wenn Gott dir einen Traum gibt, dann gib nicht auf. Nur weil er sich noch nicht in 3D manifestiert hat, weil du gerade mal 5 Minuten dafür gebetet hast. Gib nicht nach einem Gebet für diese zerrüttete Beziehung in deinem Leben auf. Gib nicht auf, wenn sich die Situation auf deiner Arbeit nicht über Nacht umkehrt, wenn du nicht sofort gesund wirst. Wie war das mit Petrus? Jesus sagte ihm, er solle sein Netz noch einmal auswerfen, obwohl er die ganze Nacht nichts gefangen hatte. Das Potenzial für den großen Fang war schon da gewesen, aber der Zeitpunkt war noch nicht der richtige. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus mit den Augen rollt und sagt, Herr, aber wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Aber Jesus fordert ihn auf, sein Netz noch einmal auszuwerfen. Und dann kam der große Fang. Oder Elisa. Ich liebe die Geschichte von Elisa. Wir lesen in 1. Könige 19. Als Elia, der Prophet, vor Elisa, vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elisa, den Sohn Schafats, beim Pflügen. 11 Knechte mit je einem Rindergespann gingen vor ihm her, er selbst führte das 12. Gespann. Elisa arbeitete. Er bereitete den Boden für die Saat vor. Noch so ein interessantes Prinzip über Samen und Potenzial. Der Boden muss stimmen. Versuch mal, Weizen auf einem Betonfeld zu sehen oder Kürbisse auf einem Steinfeld wie diesem. Ein bisschen Gras geht vielleicht, aber nichts, was irgendwie Wurzeln bekommen und Früchte tragen soll, wird hier wachsen. Es geht einfach nicht. Hier müsste man zuerst die Steine entfernen und den Boden so richtig umgraben. Und ich glaube, manchmal verwechseln wir, ich habe keine gute Erde in meinem Leben mit, sie ist noch nicht gepflügt worden. Und vielleicht sind Herausforderungen in unserem Leben auch nicht immer der angreifende Feind, sondern Gott, der unseren Boden pflügt, um unsere Herzen für den Samen bereit zu machen, den er hineinlegen möchte. Ein Same kann noch so gut sein. Wenn du ihn nicht dort einpflanzt, wo er wachsen kann, wird er nicht wachsen. Was um den Samen herum ist, wird bestimmen, was aus dem Samen herauskommt. Du kannst ein Riesenpotenzial in dir haben, aber wenn das, womit du dich umgibst, lebensfeindlich ist, steinig, dunkel, ohne Wasser, dann wird dieses Potenzial in dir keine Wurzeln wachsen können. In der Psychologie nennt man das Prinzip der Richtung. Meine Richtung bestimmt mein Ziel. Nicht, wie sehr ich mich zu diesem Ziel hinwünsche und noch nicht mal mein Maß an Gebet. Wenn du dir wünschst, fitter zu werden, aber deine Ernährung und dein Maß an Bewegung sind so, ja, dann brauchst du dich nicht wundern. Oder wenn du dir gute Beziehungen zu deinem Partner oder deinen Kindern wünschst und du jeden Abend betest und Gott auf Knien anflehst. Aber du arbeitest 60 Stunden die Woche. Und wenn du abends nach Hause kommst, bist du so kaputt. Und am Wochenende brauchst du erstmal deine Ruhe. Und du verstehst sowieso nicht, was in dem Kopf deines Teenagers gerade verkehrt läuft. Ja, du kannst lange warten. Brauchst dich nicht wundern. Deine Richtung bestimmt dein Ziel. Und womit du den Samen, das Potenzial in deinem Leben umgibst, bestimmt, was aus diesem Samen herauskommt. Ich wünsche mir guten, gepflügten Boden für mein Leben. Zurück zu Elisa. Elia trifft also auf Elisa und er wirft seinen Mantel auf ihn als Symbol des Potenzials, das er selbst in Elisa sieht und das Gott in ihn hineingelegt hat. Und Elisa wird dann Elias Lehrling und er bricht mit ihm auf. Aber wir hören seinen Namen nicht wieder bis 2. Könige 2. 13 Jahre später. Elisa trägt den Samen schon in sich, aber es braucht eine lange Zeit des Gehorsams und des Lernens. Und genau in solchen Zeiten zeigt sich, wie der Boden in deinem Leben aussieht und ob dein Same aufgehen kann. Ich meine, 13 Jahre, hey, die meisten von uns halten nicht einmal 13 Tage irgendwas durch. Gib nicht auf. Vieles im Leben braucht Zeit. Und ja, manchmal ist es an der Zeit, aufzubrechen und neuen Boden zu suchen. Aber manchmal müssen wir auch einfach bleiben und anfangen, den Boden zu pflügen, genau dort, wo wir sind. Und nicht aufgeben. Wenn wir Frucht sehen wollen, müssen zuerst Wurzeln wachsen. Und das funktioniert nicht, wenn wir die Pflanze ständig aus der Erde rupfen und irgendwo anders wieder einsetzen, nur weil wir denken, dass die Erde da vielleicht ein bisschen besser ist. Lass mich dich ermutigen, nicht direkt aufzugeben, nur weil du vielleicht gerade einen dieser 31 Könige vor der Nase hast. Am Ende weiß nur Gott, wie lange es dauert, bis wir die Früchte sehen. Aber in 1. Johannes 3, Vers 2 steht: Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Mir ist jetzt vergeben. Ich bin jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bin jetzt ausgestattet. Aber was noch kommt, ist noch nicht da, steht. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Ich glaube, dass Gottes Plan für die freie Christengemeinde Oldenburg gewaltig ist. Ich glaube, dass sein Plan für dein Leben gewaltig ist. Aber es werden 31 Könige zu schlagen sein. Lasst uns Glauben haben, dass wir am Ende stehen vom Platz gehen werden. Und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, neu zu entscheiden, ja, es wird mich einen Preis kosten, aber ich will mich auf den Weg machen. Ich will die richtige Richtung einschlagen und ich will anfangen zu pflügen, ich will glauben, ich will beten, ich will mich einbringen, um Gottes Reich zu bauen. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Vielleicht hat Gott dir schon den nächsten Schritt gezeigt, dann steh auf und geh ihn. Vielleicht ist es dein nächster Schritt, Gott überhaupt erstmal zu fragen, was seine Gedanken zu dir und zu deinem Leben überhaupt sind, welches Potenzial er in dich hineingelegt hat. Und hey, es gibt allerlei Hilfsmittel dafür, Gabentests etc., aber geh auch einfach ins Gebet und such dir vielleicht jemanden, der im Glauben schon einen Schritt weiter ist als du. Geh in Gespräche rein. Vielleicht ist dein nächster Schritt auch, deine Finanzen in Ordnung zu bringen. Vielleicht zu sagen, ich will Gott ehren, indem ich einen Teil meiner Finanzen in sein Reich investiere und treu bin in diesem Bereich. Vielleicht ist dein nächster Schritt, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Vielleicht solltest du heute Nachmittag den Telefonhörer in die Hand nehmen und jemanden anrufen. Oder deine Woche vielleicht neu ordnen und dir Zeiten für deine Familie freischaufeln. Vielleicht bedeutet es für dich auch zu sagen, ich will praktisch an Bord kommen. Ich will nicht länger als Zuschauer auf dem Zaun sitzen und gucken, was da in der Gemeinde so passiert und aus der Distanz kommentieren, was mir nicht gefällt und was noch alles viel zu menschlich läuft. Vielleicht ist es für dich an der Zeit zu sagen, ich will aufs Spielfeld. Denn da, wo ich Gottes Haus baue, baut er meins. Und ja, Corona nervt uns alle. Und ja, es schränkt uns ein. Aber die Richtung bestimmt das Ziel. Und das kannst du immer. Richtige Entscheidungen kannst du immer treffen. Und ja, der Feind wird uns entgegentreten. Und es wird Schlachten zu schlagen geben. Aber Gott hat Potenzial in dich hineingelegt. Egal wie alt du bist, jung, alt, vollkommen egal. Willst du diesen Samen wirklich verhungern lassen? Oder willst du aufstehen und Schritte gehen im Vertrauen auf das Versprechen Gottes, dass er mit uns ist als Gemeinde und mit dir persönlich in deiner Herausforderung. Ich habe vorhin gesagt, Gott multipliziert mit unendlich. Das Ziel für heute war es, dich zu ermutigen, Gott zu fragen, was sein Plan ist für dein Leben, weil es einfach das beste Leben ist, das du leben kannst. Und weißt du, es gibt nur eine Zahl, die diese Multiplikation mit unendlich aus der Bahn wirft. Null. Wenn du sagst, ich will das nicht, wenn du dich dagegen entscheidest, nach Gottes Willen für dein Leben zu fragen, wenn du die Verheißungen ablehnst, wenn es dir zu viel Arbeit ist, hey, Gott wird dich nicht zwingen. Ich habe für mein Leben entschieden, dass mir das Risiko dessen, was ich verpasse, zu groß ist, um mich davon abbringen zu lassen, immer wieder neue Schritte zu gehen, mich auszustrecken nach dem, was Gott an Verheißungen für mein Leben hat. Ich will eine Richtung einschlagen, ohne Angst, dass es vielleicht die falsche sein könnte, im Vertrauen darauf, dass Gott meine Schritte lenken wird, wenn ich meinen Blick nur auf ihn fixiere. Heute Morgen beim Durchscrollen durch Facebook bin ich auf ein Zitat gestoßen, das ganz gut passt hier zum Schluss. Es kommt von dem Schriftsteller James Baldwin und sagt: Nicht alles lässt sich ändern, aber nichts ändert sich von selbst. Es gibt viele Dinge, die ich nicht ändern kann, die außerhalb meiner Reichweite, außerhalb meines Einflussbereiches sind. Aber in dir stecken so viel mehr Möglichkeiten, mehr Potenzial, mehr Neues und Großartiges, als du glaubst. Lass es nicht verhungern.